sehr an so eine Jonglage. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Wir haben so viele Bälle, die wir ständig versuchen in der Luft zu halten. Ja? Das Familie, Beruf, Haushalt, Freunde, Freizeit, Finanzen, alles Mögliche, was wir zu planen haben. Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Denn wenn die Bälle immer mehr werden, immer mal wieder verabschiedet sich einer und schon rennen wir hinterher und müssen ihn suchen und müssen sehen, wie wir diese Sache doch wieder eingefangen kriegen. Es ist ganz schön anstrengend. Jetzt kann man natürlich eins versuchen, man kann versuchen, die Bälle ein bisschen höher zu werfen jeweils, ja, damit so die Millisekunden, bis sie zurückkommen, ein bisschen länger dauern. Ist das eigentlich einfacher oder schwieriger? Was sagen die, die es können? Ist auch nicht einfacher, ne? Theoretisch ist das nur einfacher. Ja, vor allem es kostet mehr Kraft und es hat auch seine Grenzen. Ja? Also man wird nicht deswegen auf einmal 3 Bälle mehr in der Luft halten können. Nun stellt euch vor, da jongliert einer so im Leben und kommt so gerade zurecht. Ja? Immer mal fliegt ein Ball raus, aber er kriegt es auch wieder hin oder sie. Und was erlebt er? Es kommen immer mehr Bälle dazu. Und jetzt wird dieser Mensch Christ. Ach du liebe Zeit. Sonntags noch in den Gottesdienst gehen. Eine Kleingruppe besuchen, den Zehnten geben, Bibel lesen, beten, noch mehr Bälle. Und keiner der Bälle soll runterfallen, denn sonst gucken die anderen in der Gemeinde ganz traurig. Also denkt sich der Mensch, nein, danke, warum soll ich Christ werden? Ich habe schon sonst im Leben genug zu tun. An Gott glauben, das ist wohl was für Leute, die sonst schon ziemlich Langeweile hatten im Leben. Und die von ein bisschen Abwechslung brauchen. Aber nein, denke, ich habe wirklich mein Leben voll. Liebe Gemeinde, ich weiß natürlich, was ich hier beschreibe, ist gerade ein bisschen übertrieben. Es ist ein bisschen Kabarett. Aber vielleicht ahnt ihr, dass da ein wahrer Kern drin steckt. Aber ist das wirklich unsere Vorstellung von Christen? Arme Gestalten, die immer noch ein bisschen mehr zu tun haben im Leben als alle anderen? Was denkt ihr? Und was denken die Leute, die uns so beobachten, euch als Christen, uns als Gemeinde? Möchten sie auch so leben? Oder sagen sie, um Himmels Willen, schön, dass du das machst, aber ich tue mir das nicht an. Ich möchte euch heute einen anderen Weg zeigen. Denn ich glaube, dass diese Art des Christseins doch ein großes Missverständnis ist. Der Glaube an Gott ist das dann eine Art Zusatz, ein weiterer Bereich meines Lebens, der nun auch beachtet werden muss. Und was ist nun der Gegenentwurf dazu? Es ist ein Glaube, der uns hilft, richtige Prioritäten zu setzen im Leben. Ein Glaube, der verhindert, dass wir ausbrennen. Ein Glaube, der uns hilft, zu sortieren. Welche Bälle davon werden denn nun jongliert? Und welche vielleicht auch aussortiert. Dafür brauche ich Kriterien, dafür brauche ich Hilfe. Und hier gibt es eine biblische Perspektive. Ihr wisst, dass im Alten Testament berichtet wird, dass Gott seinen Diener Mose die 10 Gebote gab. Ist den meisten ja noch bekannt. Fangen wir mit dem ersten Mal an und lesen in 2. Mose 20, 1-3. Dann redete Gott und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst keine anderen Götter verehren. Was ist das nun für ein Lebenskonzept? Ich habe es gerade angedeutet, viele Menschen meinen, Leben bedeutet, möglichst allen Ansprüchen gerecht zu werden. Also Ansprüche, die andere stellen, die Familie an mich stellt, die der Beruf stellt natürlich. Dann Ansprüche, die ich an mich selber stelle. Also welches Freizeitprogramm brauche ich eigentlich? Welches Unterhaltungsprogramm muss ich mir reinziehen? Wie viel Wohlstand brauche ich? Was ist mein Level von Fitness? Alles muss optimiert werden. Und wenn wir alles schaffen, dann geht es uns gut. Oder? Nein, sagt die Bibel, so gelingt das Leben gerade nicht. Gelingendes Leben hängt an einem Punkt, ob ich einem einzigen Anspruch gerecht werde, und das ist der Anspruch, den Gott an mein Leben stellt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst keine anderen Götter verehren. Dieser Anspruch Gottes ist zugegeben erschreckend. Er ist zugleich befreiend. Erschreckend deshalb, weil es so ein umfassender Anspruch ist. Gott will nicht nur, dass ich irgendwie noch so einen zusätzlichen Ball jongliere. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo ein Stückchen meines Lebens meinen religiösen Neigungen reserviere. Er ist mein Gott und das beansprucht mein Leben. Er beansprucht nicht einen Ball, sondern beide Hände, meine Füße, meinen Kopf, mein Herz, den ganzen Menschen. Und das bedeutet nicht, dass alles, was ich bisher gedacht und getan habe, jeder Ball, den ich geschwungen habe, jetzt unbedeutend wäre. Es bedeutet auch nicht, dass ich rund um die Uhr fromme Übungen machen muss. Er will einfach, dass mein Leben durchdrungen wird von seiner Liebe, seiner Inspiration und seiner Kraft und dass mein Leben von daher eine Richtung bekommt und nicht in alle Richtungen ausfranst. Und er will das tun mit meinem Leben, egal welchen Ball ich gerade spiele. Also als ich zum ersten Mal Vater wurde, es wird euch nicht verwundern, es veränderte sich nicht nur ein Lebensbereich bei mir, also so die Familie. Es hatte Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Ja, ich war auch gerade ganz frisch Pastor und frisch Vater, ach du liebe Zeit. Es hatte Auswirkungen auf meinen Beruf, auf die Beziehungen zu Freunden. Es hatte Auswirkungen auf Ziele, die ich mir im Leben gestellt habe. Es hatte Auswirkungen auf die Gestaltung meiner Freizeit oder ehrlich gesagt muss ich sagen, auf die Vernichtung meiner Freizeit. Vater zu werden veränderte meine ganze Person, alle Bereiche meines Lebens. Jetzt sehe ich dasselbe bei meinem Sohn und meiner Schwiegertochter und den Kindern meiner Kinder. Doch die Liebe, durch die Liebe zu ihren Kindern sortiert sich ihr Leben völlig neu. Und das ist kein schlechtes Bild dafür, was passiert, wenn Gott in mein Leben kommt. Wenn er mein Gott ist, dann sind alle Bereiche davon betroffen. Er durchdringt mein Denken und mein Handeln, meine Ethik, meine Moral, meine Beziehungen, meine Ziele. Er beeinflusst, welche Bälle ich spiele und welche ich auch zur Seite lege. Manchmal auch, wenn es schwerfällt. Er will mein Gott sein und das bedeutet, er will derjenige sein, dem die höchste Aufmerksamkeit in meinem Leben zuteil wird. Und er beansprucht diesen Platz ungeteilt. Er sagt ja, keine anderen Götter neben mir. Was unser Leben überfordert, ist ja ein anderes Modell. Ich nenne es das additive Modell. Weil uns Gott und seine Gemeinde wichtig sind, nehmen wir es als zusätzlichen Punkt in unser Leben auf. Wir nehmen also unser 100% ausgefülltes Leben, packen nochmal 20% drauf. Und jetzt hören wir so eine Botschaft. Gott will mehr. Ach, um liebe Zeit, nicht nur 120%, 140% oder 200%? Was aber, wenn es gar nicht so gemeint ist? Was, wenn Gott uns durchdringt und Herr über unsere Prioritäten wird? Gott kämpft leidenschaftlich um unsere Aufmerksamkeit, um unser Vertrauen. Er will unser Herz erfüllen. Er will in das Zentrum unserer Persönlichkeit, so ist in der Bibel Herz gemeint, also nicht nur Gefühl, sondern Zentrum meiner Person. Es geht um unsere Ressourcen. Es geht um jeden Atemzug. Vielleicht denkst du jetzt, hui, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und das ist es ganz sicher. Und es ist ganz sicher sinnvoll. Wenn Gott nur ein zusätzlicher Bestandteil in meinem Leben wird, dann halte ich mir ihn im Grunde vom Leib. Ich spiele mit Gott, wie mit den anderen Bällen, aber ich gehöre ihm nicht. Und das ist typisch für unser europäisches Mittelstandschristentum. Wir ergänzen unser Leben. Wir konsumieren noch ein bisschen Gottesdienst, tun irgendwo etwas Gutes, spenden etwas Geld. Eigentlich kann doch Gott damit zufrieden sein. Wir leben so, als ginge es um eine spirituelle Ergänzung unseres ansonsten ganz gut ausgefüllten Lebens. Noch ein bisschen Glaube tut doch gut. Und genau das funktioniert nicht. Am Ende ist das Mittelstandschristentum dieser Art langweilig, unbefriedigend und wirkungslos. Wenn wir von Gott reden, geht es um den Schöpfer des Universums. Er hat dich geschaffen. Er kennt dich und mich und das bis in die Tiefe hinein. Er möchte, dass du ihm dein Leben anvertraust. Er wird Frieden, aber auch persönliche Entwicklung in dein Leben bringen. Durch ihn kannst du etwas bewirken mit Ewigkeitswert. Ich denke an einen freikirchlichen Pastor, mit dem ich zu tun hatte. Er leitete in Eritrea eine Gemeinde, eine methodistische Gemeinde und eine soziale Einrichtung. Und in Eritrea, viele wissen es von euch, werden Christen verfolgt und bedroht. Er floh in den Südsudan kurz vor seiner Inhaftierung, also weil sie drohte. Und von dort, vom Südsudan, kam er nicht weiter. Er hing also in diesem wunderbaren Land fest. Wie geht es einem Menschen, der aus der Heimat geflohen ist und im Südsudan festhängt? Er unterstützte sofort die Kirche der vielen Flüchtlinge vor Ort. Er war da genauso ein Diener Gottes, wie er es in Eritrea war und wie er es heute in Deutschland ist. Inzwischen hat er es nach Deutschland geschafft. Voller intensiver Begeisterung. Für ihn war klar, ich gehöre Gott ganz und gar. Es gibt keine, er ist nicht eine kulturelle Zutat meines Lebens, er ist mein Gott. Es gibt keinen Glauben an Gott, ohne ihm zu gehören. Und das ist erschreckend. Und dieser Schrecken kann sich in befreite Begeisterung wandeln, wenn wir uns ansehen, wer denn eigentlich dieser Gott ist, der diesen Anspruch erhebt. Wie zitieren wir das erste Gebot? Ja, wenn man so den Durchschnittskonfirmanden fragt, dann wird das wissen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber das, was wir als erstes Gebot gelernt haben, lässt etwas sehr Wichtiges weg. Es lässt weg, dass Gott selbst sich vorstellt. Das gehört dazu. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Und dann kommt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Gott, der einen Anspruch auf unser Leben erhebt, ist der, der unser Leben befreit, auch schon befreit hat. Und er stellt seinen Leuten sich als derjenige vor, der die Sklaverei aus Ägypten beendet. Der Gott, den das Leiden seines Volkes nicht kalt gelassen hat, den das Ergehen seines Volkes so berührt hat, der auf ja übernatürliche Weise seinen Kindern beigestanden hat. Der Befreier. Der ist es, der so spricht. Gott wollte aber nicht nur das Volk Israel damals befreien aus Ägypten. Ihm ging es um alle Menschen. Es gibt so viel, was uns gefangen hält, was unser Leben eng macht, was uns Angst einjagt. Fern von Gott sind wir dem ausgeliefert. Unsere engen Grenzen, unsere Schuld, auch die Schuld anderer Menschen, die uns bedrängt. All das hat Macht über uns und am Ende der Tod. Für die Befreiung hat Gott alles eingesetzt. Das Kreuz erinnert er uns daran. Er hat sein Leben dafür eingesetzt. Dafür ist er gekommen. Dafür hat Jesus gelebt. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Also Leute, ganz ehrlich, dafür, dass wir noch 3 Tennisbälle mehr in unserem Leben haben, dafür hätte er nicht sterben müssen. Deswegen sagen auch etliche Menschen, für mich hätte er nicht sterben müssen. Nein, natürlich, dafür nicht. Wofür ist er gestorben? Dafür, dass den Niedergedrückten Gerechtigkeit geschaffen wird. Dafür, dass Freiheit möglich wird, Freiheit sogar von meiner Selbstsucht, so schlimmste Gefangenschaft. Dafür, dass meine Trennung von Gott überwunden wird, das Grundübel der Menschen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das bedeutet also, ich bin der, der dich befreit. Ich bin der, dem die höchste Priorität in deinem Leben gehört. Ich bin dein Gott. Und warum finden viele Menschen diesen wunderbaren Gott nicht? Vielleicht sind sie in ihrem Leben so damit beschäftigt, alle Bälle in der Luft zu halten, dass sie die wichtigste Frage in ihrem Leben aufschieben. Aber das Jonglieren wird niemals aufhören, glaub mir. Wenn wir uns vornehmen, über Gott nachzudenken, wenn wir mal irgendwann Zeit haben, wenn wir mal eine Pause im Leben haben, wenn die Kinder groß sind, ja, wenn wir das Haus bezogen haben oder das Studium beendet ist, dann ist das der falsche Ansatz. Entweder ist Gott auch der Herr über meine Elternschaft, mein Studium, mein Haus Oder er ist überhaupt kein Gott, sondern religiöser Stimmungsmacher, der mir ein paar Bälle in die Hand drückt. Na, dankeschön. Aber das ist er nicht. Gott ist der eine, der weiß, wozu ich auf dem Planeten bin. Ich sehne mich danach, mir das Leben in Fülle, er sehnt sich danach, mir das Leben in Fülle zu geben. Er will mich begleiten. Er will etwas aus meinem Leben machen. Was ergibt sich daraus nun für unseren Alltag? Manches ist im Leben ja anders geworden durch die Pandemie. Unser Leben ist ins Stocken gekommen und kommt es jetzt schon wieder. Selbstverständliche Gewohnheiten werden zerbrochen. Was tun wir, wenn das Leben wieder hochfährt? Wie will ich dann leben? Was hilft, ist, glaube ich, alle Bälle mal hinzulegen und zu sagen, es sind jetzt deine, Gott. Welche soll ich nehmen? Welche sollen liegen bleiben? Welche nimmst du mir ab? Weil ich mich darum gar nicht kümmern kann, das musst du tun. Was ist deine Vorstellung, Gott, von meinem Leben? Du schöpferischer, du heilbringender Gott, du inspirierender Geist. Die Frage ist, ob wir uns die Freiheit und die Zeit dazu nehmen. Können wir denn das überhaupt? Können wir entscheiden, wie wir leben wollen? Ihr Lieben, ich sage mit keinem Wort, dass es einfache Lösungen gibt. Ich sage nur, Gott steht über allen und wenn das keine Konsequenzen im Lebensalltag hat, dann lohnt doch das Ganze nicht mit dem Glauben. Ein Satz von Paulus hat mich in den letzten Jahren sehr bewegt und er prägt mich zunehmend. Sehr prägnant in der Luther-Übersetzung. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. In der Übersetzung Gute Nachricht Bibel ist der Satz auch schön übertragen. Christus hat für euch bezahlt und euch freigekauft, sodass er jetzt ihm gehört. Darum macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. So, und jetzt sind wir dran. Jeder mit seinem persönlichen Leben. Was ändert sich in deinem Verhalten in der Familie, wenn du teuer erkauft bist, wie es hier heißt? Wie gestaltet sich deine Ehe, wenn du so von Gottes Liebe durchdrungen bist, dass du nicht mehr alles von deinem Partner erwarten musst? Wie ändern sich deine Reaktionen im Job, wenn du weißt, ich bin teuer erkauft, ich werde nicht der Menschenknechte? Um es knackig im Lutherdeutsch zu sagen. Was ändert sich im Freizeitverhalten? Wie findest du wirklich Erholung und Entspannung und verlierst dich dabei nicht? Du bist teuer erkauft. Was ändert sich, wenn du nicht mehr um Liebe kämpfen musst? Was ändert sich, wenn du nicht mehr allen beweisen musst, dass du es wert bist, Beachtung zu finden? Gott beachtet dich mit all seiner Liebe. Was, wenn der Rücken gerade wird, weil deine Sicherheit unzerstörbar in Christus verwurzelt ist? Was kannst du getrost loslassen, ohne die Angst zu kurz zu kommen? Welches Verhalten kannst du aufgeben, weil du nicht alles unter Kontrolle haben musst? Du weißt ja, Gott ist im Regiment. Die Bälle deines Lebens, die du spielst, die haben ihr begrenztes Recht, aber dein Leben hängt nicht mehr dran. Und wenn dir einer runterfällt, es wird dich nicht vernichten. Heb ihn auf, betrachte ihn, spiele ihn neu oder leg ihn zur Seite. Wichtig ist, wer dein Gott ist. In der Kraft seines Geistes lernst du loszulassen, was nicht in dein Leben mit Gott gehört. Du nimmst auf, was zu seinem Wesen passt. Nun kann ich die Bälle in die Luft werfen und wissen, dass mein Leben nicht mehr davon abhängt, ob ich sie alle in der Luft halte. Ich kann Fehler machen. Mein Lebensglück hängt ja nicht daran. Am Ende liegt es in deiner Hand, mein Gott. Das kannst du aber nicht erfahren, wenn Gott eine Zutat deines Lebens ist. Das ist nur möglich, wenn er dein Herz erfüllt. Heute Nachmittag ist Gemeindeforum. Für das Leben einer Gemeinde kann ja etwas Ähnliches gelten wie für das persönliche Leben. Gott segne euch, auf dem Weg das Gemeindeleben zu betrachten, zu sortieren, zu schauen, was ist in nächster Zeit dran und in großer Zuversicht weiterzugehen. Und ihr wisst ja, der Herr, der euch aus Ägyptenland befreit hat, der geht mit. Amen.